Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag hier wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz 16 bis 17 Uhr mit der Plattform. Ja, heute Nachmittag sprechen wir in der Plattform über einen Punkt oder ein Thema, das unter der Rubrik Bildung einzuordnen ist. Und wir sprechen über Lernfair. Lernfair ist ein Verein, der gegründet wurde vor einigen Jahren. Und wir sprechen mit der dafür, ja, Vorstands oder der zuständigen bzw. der Vorstandsvorsitzenden des Vereins, und das ist die Katharina Bach. Kathi, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag hier an der Plattform.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und Lernfair vorstellen darf.
Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich habe schon kurz vor der Sendung gehört, du bist sogar extra von weit angereist zu uns in die Sendung. Nicht mal bloß so wie andere Schwind um die Ecke aus Ulm, sondern du bist tatsächlich aus München zu uns gefahren.
Genau.
Also freuen wir uns natürlich sehr, dass du diese doch längere Anreise extra dann auch auf dich genommen hast, um heute den Verein vorzustellen. Bevor wir den Verein vorstellen, würde ich sagen, stellen wir dich erstmal vor, damit die Hörer auch ein bisschen wissen, wer ist denn die Kathi eigentlich, und so in Kürze. Deshalb erzähl mal ein bisschen was zu dir, so das, was du denkst, was die Hörer vielleicht vorab zu dir wissen sollten, bevor wir dann auf Lernfair und auf den Verein kommen sollen.
Ja, sehr gerne. Ich bin, wie gesagt, Katharina Kathi, 28 Jahre alt und bin aktuell Doktorandin in München, deshalb auch von heute von dort angereist, im Bereich pädagogische Psychologie. Auch da, ähnlich wie bei Lernfair, fokussiere ich mich auf das Thema Bildung und alles rund ums Lehren und Lernen und vor allen Dingen, wie man das verbessern kann und wie man damit auch für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen kann. Das heißt, das ist ein Thema, was mich sowohl in meiner Forschung brennend interessiert, als auch im Ehrenamt bei Lernfair, wo ich seit 2021 dabei bin.
Das heißt, nachher, wenn du mal Studien abgeschlossen hast, wie nennt sich das dann, was du dann, wie dann wird dein Titel sein und auch deine einfach Berufsbezeichnung?
Also ich bin Psychologin, ich habe Psychologie studiert, ja. Und der Titel am Ende ist dann, auf den ich gerade quasi hinarbeite, ist der Dr. Phil im Bereich Psychologie.
Ja, und ich glaube, das ist eine lange Ausbildung, gell? Wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, so mit Psychologie und der Richtung irgendwann, das sind 4-5 Jahre oder so, wenn ich das richtig
genau, Bachelor, Master, 5 Jahre und jetzt... Ja. Bin ich in meinem dritten Jahr der Promotion und Daumen sind gedrückt dafür, dass ich sie jetzt im Herbst dann einreichen kann.
Ja, und dann ist soweit fertig und dann suchst du auch einen Job, oder ist das, was du jetzt machst, dann schon auch voraussichtlich mit Lernfair dann ein fester Job?
Ich möchte tatsächlich in der Wissenschaft bleiben, also ich möchte mich auch nach Ende meiner Promotion weiter mit dem Thema auseinandersetzen, finde das super spannend. Ich habe ganz, ganz viele Ideen für weitere Forschungsprojekte und ja, werde aber natürlich auch Lernfair weiterhin im Ehrenamt treu bleiben.
Du studierst in München, haben wir schon gesagt, aber du hast mir vor der Sendung gesagt, du kommst eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, also aus dem Norden. Also das ist auf jeden Fall nicht jetzt aus Ulm oder Umgebung, sondern schon ein bisschen von weiter weg.
Genau, es ist immer witzig, dass hier im Süden immer gesagt wird, ich komme aus dem Norden. Ich habe mich nie als jemand aus dem Norden identifiziert, bevor ich hergezogen bin, aber ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe dann meinen Bachelor auch in Münster gemacht und bin für den Master dann erstmalig vor 4,5 Jahren nach München gezogen, in den Süden.
In den Süden, ja. Warst du denn schon mal in Ulm, oder ist das heute auch Premiere hier in Ulm?
Es ist tatsächlich Premiere in Ulm, also ich verbringe gerade meine erste Stunde sozusagen hier.
Oh, wow, aha. Schön, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute da bist. Wie kam es dann überhaupt, das Lernfair? Ich meine, ist das ein Projekt, was ist bundesweit aktiv, so nur in München oder auch ein bisschen in Ulm, dass du dann auch zu uns ins Radio gefunden hast? Genau, erstmal so weit. Ist der Verein ein Münchner Verein oder bundesweit, oder wie muss ich den Verein denn einordnen?
Ja, wir sind bundesweit aktiv. Wir richten uns sogar auch darüber hinaus an SchülerInnen und Ehrenamtliche im gesamten Dachraum, also auch Österreich und der Schweiz. Und dadurch, dass wir komplett digital interagieren, sind wir eben da nicht geografisch verbunden. Und ja, man kann dann sozusagen mit Menschen aus dem Norden und Menschen aus dem Süden zusammenarbeiten. Das ist sehr schön.
Ja, ursprünglich gegründet wurde er dann von dir oder von anderen mit dir zusammen oder von anderen? Oder wer hat den Verein mal initiiert denn?
Der Verein wurde 2020 gegründet mit den Schulschließungen. Also wir haben jetzt tatsächlich dieses Jahr unser 5-jähriges Jubiläum am 15. März. Und wurde gegründet von 4 Mathe-Studenten rund um Chris Reiners in Bonn. Das heißt, Bonn ist sozusagen unsere Geburtsstadt. Und der Gedanke damals war, die Nachrichten während der Pandemie waren da, die Schulen wurden geschlossen und die Jungs haben sich gefragt, was können wir irgendwie gerade beitragen für die Gesellschaft? Und hatten dann die Idee, gut, wir können programmieren, haben diese Plattform so ein bisschen über Nacht aus dem Boden gestampft, Fachschaften angeschrieben. Und dann ist es so ein bisschen ein Selbstläufer geworden, von dem die Jungs damals auch überrascht wurden, dass sich dann da ganz viele Studierende angemeldet haben, die helfen wollten und SchülerInnen, die eben Hilfe brauchten.
Mhm. Ja, also kann man sagen, ein Produkt der Pandemie, so schlimm sie war, zumindest ein paar kreative Ideen sind auch entstanden und natürlich unter Einsatz auch der digitalen Medien und Möglichkeiten dann letztendlich realisiert worden. Jetzt aber so vom Ort, das heißt, die Ideengeber waren jetzt in NRW oder waren in München, in Ulm oder wo standen die her oder die Menschen, die jetzt also da mal ursprünglich die zündende Idee dafür hatten oder die Initial-Idee?
Genau. Die 4 waren in Bonn, also Gero, Bonn. Chris, Lukas und Tobi und hatten da die Idee aus der WG heraus.
Alles klar, gut. Und dann hast du irgendwie davon gehört, weil alle Schuleinrichtungen oder universitären Einrichtungen angeschrieben wurden oder wie bist du dann dazu gekommen?
Ich bin über einen Freund dahergekommen, also Lukas, einer der Mitgründer, ist eben ein Freund von mir, den ich über ein anderes Ehrenamt kannte und so bin ich dann im Frühjahr 2021, also ungefähr ein Jahr nach der Gründung, dazugestoßen und seitdem nicht mehr gegangen.
Mhm, ja, und wie viele Menschen, die jetzt also quasi in irgendeiner Form dort aktiv sind, sei es in Verantwortung oder sei es vielleicht im Schulischen oder im technisch das Ganze organisieren, programmieren. Denn also wie viele Menschen zählen sich dann zu dem Verein, zu Lernfair? Also wie groß ist der Verein?
Wir sind tatsächlich ziemlich groß geworden über die Jahre. Wir müssen so ein bisschen differenzieren zwischen einmal den externen Ehrenamtlichen, wir nennen die immer unsere HelferInnen, und dem internen Team sozusagen, wo wir dann Leute haben, die im HR arbeiten oder im Legal-Bereich, im Tech-Bereich etc. Und in unserem internen Team haben wir mittlerweile 8 VollzeitmitarbeiterInnen und ungefähr 60 Ehrenamtliche. Und dann darüber hinaus haben wir bei unseren Angeboten, die sich dann direkt an die SchülerInnen wenden, ja, schwer zu zählen, aber auf jeden Fall einige Tausende. Seit unserer Gründung haben wir über 17.000 Lernpaare tatsächlich verbunden. Und haben ja auch darüber hinaus noch ganz viele andere Angebote.
Also das ist dann schon eine größere Sache. Und weil du schon gesagt hast, das Ganze ist ja letztendlich irgendwo digital. Das heißt, das Räumliche ist auch nicht so von Relevanz. Können also beliebig Menschen in ganz Deutschland miteinander in irgendeiner Form, dass das verbunden werden oder in irgendeiner Weise miteinander sich austauschen, kommunizieren oder lernen.
Genau, das ist ein ganz großer Vorteil an unserem digitalen Ehrenamt. Digitales Ehrenamt ist ja auch was ein bisschen aus der Pandemie heraus erwachsen ist, was zum Beispiel dann auch ermöglicht, dass Menschen im ländlichen Raum, die vielleicht nicht so viele Angebote haben, sich einbringen können und man auch einfach ganz viele Ressourcen unabhängig von den Wohnorten der Person einbinden kann. Und wir intern interagieren über die Plattform Slack und Notion. Das heißt, das ermöglicht uns da auch ganz viel an Kollaborationen. Wir haben viele Online-Meetings, versuchen natürlich trotzdem auch immer, weil es einfach schön ist, uns auch innerhalb der Teams und einmal im Jahr auch als Gesamtteam dann vor Ort zu treffen. Im letzten Jahr waren wir dann zum Beispiel ein Wochenende hier in Stuttgart in der Nähe und haben da dann unsere Präsenzworkshops und das hilft natürlich auch viel fürs Teamgefühl. Und unsere ehrenamtlichen HelferInnen und die SchülerInnen, die interagieren über unsere Plattform oder mittlerweile haben wir eben auch sogar eine webbasierte App. Das heißt, da können die SchülerInnen und die LernhelferInnen Nachrichten schreiben, ihre Videocalls machen, Termine vereinbaren und das Ganze ist dadurch sehr viel übersichtlicher gestaltet, als das noch ganz zu Beginn war, wo man das so ein bisschen selber arrangieren musste, wenn man sich da jetzt mit seinem Lernpaar treffen wollte.
Ja, also schon sehr eigentlich dann professionell gestaltet. Du sagst über eine App, das heißt, jetzt haben Mitglieder aus dem Verein dann diese App entwickelt oder gab es sowas schon in irgendeiner Form und ihr konntet sie für euch einsetzen oder wie macht man das dann?
Oder wie war ich das? Bin selber kein Techie, aber genau, das haben Mitglieder aus unserem Verein, Ehrenamtliche und VollzeitmitarbeiterInnen umgesetzt, ist auch wirklich wahnsinnig professionell und erleichtert somit natürlich dann auch nochmal das Ehrenamt für alle, die da beteiligt sind. Wir haben auch seit dem letzten Jahr zum Beispiel so Gamification-Elemente da drin, um noch mehr zu motivieren. Manche kennen das vielleicht von den HörerInnen so von Duolingo etc., wo man dann irgendwelche Badges sammelt, wenn man sich jetzt oft einloggt. Und genauso möchten wir auch unsere SchülerInnen und die ehrenamtlichen LernhelferInnen motivieren, am Ball zu bleiben.
Mhm, ja, und du hast irgendwann mal dann die Verantwortung genommen, das heißt, du bist sozusagen über den Gesamtverein dann jetzt die Sprecherin, die Verantwortung, die Vorstands, ja, Verantwortliche.
Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir haben auch einen Vorstand, der immer gewählt wird jedes Jahr und ich bin jetzt in meiner dritten Vorstandsperiode und bin aktuell eben die Vorstandsvorsitzende. Mhm. Wir sind ein Team im Vorstand aus 5 Personen. Und ja, bei Lernfest ist aber ganz wichtig, dass auch wenn der Vorstand am Ende haftet und die strategischen Entscheidungen trifft, aber wir gemeinschaftlich ganz viel entscheiden und uns das auch wichtig ist, dass wir da eben ja ganz flache oder auch keine Hierarchien haben.
Ja.
Und ich denke, das ist auch was es so schön macht, dieses jeder und jede kann sich einbringen, eigene Ideen mitentwickeln und somit auch Lernfair gestalten.
Ja, und die anderen Vorstände, die sitzen dann irgendwo ganz anders, weil ihr da sehr digital organisiert seid, oder sitzen die auch bei dir dann irgendwo in der Umgebung oder sind die noch in Bonn oder auch bei dir in München, dass man sich auch in Person mal trifft und sieht oder geht alles online digital und ihr seid ganz verstreut?
Wir sind ein bisschen verstreut. In dieser Konstellation sitzen wir gerade zu dritt tatsächlich in München, dann einmal in Berlin und einmal in Münster. Und wir haben aber jedes Quartal ein Vorstandswochenende, wo wir dann auch nochmal intensiver an Themen zusammenarbeiten. Und das halten wir dann auch nicht immer, aber oft auch in Persona ab, weil man da einfach, wenn man am Küchentisch zusammensitzt, nochmal besser diskutieren kann und vielleicht bei einem sogenannten Walk and Talk dann auch Themen vielleicht bei einem Spaziergang nochmal ausklamüsern kann. Das ist natürlich dann doch anders, als wenn man jetzt 8 Stunden digital zusammensitzt.
Ja, und gibt es dann irgendwo jetzt sowas wie eine Vereinszentrale, also wirklich auch eine physische, ja, eine Räumlichkeit, wo man hinkommen kann, wo man euch auch treffen kann und sagen, ich gehe jetzt mal hin, ich spreche mal jetzt mit der Kathi über die Möglichkeiten, die es bei Lernfair gibt oder einfach mal, dass man sich zusammensetzt, also auch einen Meetingraum hat oder Schulungsräumlichkeiten. Gibt es sowas oder ist das nicht der Fall und jeder sitzt nur irgendwo, naja, in seinem privaten oder irgendwo in irgendwelchen anderen, nicht unbedingt dem jetzt Verein zuzuordnenden Räumlichkeiten, also eine Uni zum Beispiel. Wie ist das?
Genau, also Möglichkeit mit uns zu sprechen, digital, gibt es natürlich immer. Wir haben da auch Ansprechpersonen in unserem Support, die immer erreichbar sind via E-Mail oder auch für Telefonate. Wir haben auch manchmal lokale Treffen, dass wir sagen, wir haben jetzt in München zum Beispiel im Englischen Garten, laden wir zum Picknicken ein und da können alle hinkommen. Wir haben aber keine Büroräumlichkeiten zum Beispiel. Also unsere VollzeitmitarbeiterInnen arbeiten in Coworking Spaces teilweise zusammen, aber wir haben keine festen Offices.
Ja, und ihr kennt euch dann auch nicht alle wahrscheinlich von Person zu Person, sondern halt nur vielleicht mal von einem Meeting, aber im Wesentlichen diese vielen Menschen, die so aktiv sind, sowohl was du als technisch irgendwo dann die Realisierenden oder als die organisatorisch Aktiven oder eben wie du dann eben im Vorstand, also überwiegend ist das alles online, dass man sich trifft, kommuniziert, abstimmt.
Genau, alle Teams haben eigentlich immer so einmal die Woche ein Treffen. Bei uns im Vorstand ist das zum Beispiel dienstags morgens um 7.15 Uhr. Und dann haben wir unseren Big Team Call einmal im Monat, wo alle teamübergreifend so eingeladen werden. Und dann, wie gesagt, haben wir regelmäßig schon auch Präsenztreffen, die auch das Bonding untereinander einfach fördern sollen. Das heißt, ich würde sagen, mittlerweile gibt es eigentlich wenig Personen, die ich noch nie gesehen habe. Natürlich kommen immer mal neue dazu. Das heißt, wir haben eine gewisse Fluktuation. Aber es macht auch, glaube ich, einen ganz großen Unterschied. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen. Wenn ich dann zum Beispiel von einem Teamwochenende zurückkomme, wo wir eine Stadtrallye gemacht haben oder in persona diskutiert haben über Bildungsungerechtigkeit und wie wir das Thema irgendwie auflösen können, dann ist danach ein ganz anderer Spirit und eine neue Energie wieder da, als wenn man das immer nur digital macht. Und gleichzeitig schätze ich, und ich denke, so geht es vielen auch im Verein, ganz doll, dass es eben digital möglich ist, weil es eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Ich selbst gehe jetzt zum Beispiel im Mai und Juni für einen Forschungsaufenthalt nach Belgien und muss mein Ehrenamt dann nicht pausieren, sondern ich kann das sozusagen einfach mitnehmen, weil es ja über meinen Computer und solange ich Internet habe, auch von dort aus läuft.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir über Lernfair, einen Verein, der vor 5 Jahren in der Corona, in der Pandemiezeit gegründet wurde, mit dem Ansinnen beim Lernen Unterstützung zu bieten, Chancengleichheit in der Bildung zu ermöglichen, zu wahren. Und die Vorstandsvorsitzende dieses Vereines, die Katharina Kathi Bach, ist bei mir heute in der Sendung. Wir haben schon ein klein bisschen über grundsätzlich, wie der Verein aufgestellt ist, wann er gegründet wurde, wer dort die Verantwortlichen sind, auch ein bisschen über die Strukturen schon erfahren. Kathi, dann wollen wir einfach mal ein bisschen über das, was ihr euch zum Ziele gesetzt habt, sprechen. Also ihr habt den Anspruch auf jeden Fall Bildungsfairness zu schaffen, drum auch Lernfair. Erzähl einfach mal, was ihr an der Stelle euch vorgenommen habt, beziehungsweise auch schon heute macht, was da einfach eure Aktivitäten sind, die Zielsetzung und alles, was dazugehört.
Sehr gerne, da brenne ich natürlich für. Mhm. Unser Ziel ist es, dass wir gerechte Bildungschancen schaffen möchten und uns dafür einsetzen möchten, dass SchülerInnen in Deutschland unabhängig von ihrem Hintergrund, also unabhängig davon, ob sie vielleicht eine Migrationsgeschichte haben, ob sie aus einem sozioökonomisch schwächeren Haushalt kommen oder ähnliche Herausforderungen haben, gleiche Zugänge haben zu Bildungsangeboten. Ja, wenn man irgendwie so auf Deutschland blickt, dann ist es vielleicht verglichen mit anderen Ländern, haben wir hier trotzdem viele Privilegien, dass wir eigentlich alle zur Schule gehen können etc. Und dennoch gibt es eine ganz große Bildungsungerechtigkeit. Das zeigt sich ja auch immer wieder, wenn man sich jetzt zum Beispiel die PISA-Ergebnisse anguckt oder den IQB-Bildungstrend, dass es in Deutschland tatsächlich auch gerade im Vergleich mit anderen Ländern diese Bildungsschere zwischen zum Beispiel SchülerInnen aus sozioökonomisch schwachen und SchülerInnen aus sozioökonomisch stärkeren Familien ganz stark auseinandergeht. Vielleicht gesagt einigen von den HörerInnen auch der sogenannte Bildungstrichter etwas, wo man schaut, wie ist das denn mit Kindern aus AkademikerInnen-Haushalten und Kindern aus Nicht-AkademikerInnen-Haushalten. Die fangen alle 100% auf der Grundschule gemeinsam an und wie viele davon gehen denn dann später zum Beispiel aufs Gymnasium und wie viele auf die Universität. Und da zeigt sich dann zum Beispiel wirklich ganz drastische Unterschiede, dass von den SchülerInnen aus AkademikerInnen-Haushalten 79% auf die Universität gehen und von den SchülerInnen aus Nicht-AkademikerInnen-Haushalten sind das dann nur 27.
Mhm. Wobei das dann wahrscheinlich aber nichts mit dem, den Befähigungen oder nicht so viel mit den Befähigungen zu tun hat und mit den Talenten, die einer hat, sondern einfach, Benachteiligungen aufgrund von vielleicht nicht so gegebenen Möglichkeiten, kann halt nicht ins Ausland, kann halt nicht diesen und jenen, weiterführenden Kurs oder irgendwas in Anspruch nehmen oder auch nicht die Bildungsmöglichkeiten von zu Hause, so auch nicht einfach die auf einem bestimmten Level die Chance, irgendwo Bildung zu erfahren, Kultur zu erleben. Also wo man sagen kann, das sind einfach aufgrund der Herkunft Nachteile, die da sind, aber die nicht eins zu eins abbilden, dass wir ihn von wegen mit, der hat weniger Talent, der ist schlechter, weiß weniger, gar nicht, sondern dass an der Stelle einfach auch Spitzenleute vielleicht in eine Position kommen, wo es heißt, du gehst auf die Hauptschule, in Wirklichkeit sind es Klasse oder von der Befehlungsklasse Leute, die dort einfach nicht erkannt werden und falsch eingeordnet werden.
Ganz genau. Also da kann ich auch aus meiner Perspektive, aus der Forschung so ein bisschen drüber sprechen. Das hat sich ganz, ganz viel schon gezeigt, dass es eben, und das ist auch immer wieder wichtig zu betonen, es geht eben nicht darum, dass diese SchülerInnen tatsächlich schlechter oder in Anführungszeichen dümmer sind, sondern es geht wirklich darum, dass sie ja in ganz anderen Lernumwelten aufwachsen. Und das macht einen ganz drastischen Unterschied, ob die Eltern zum Beispiel Zeit haben, mit dem Kind zusammen Abend zu essen und vielleicht über die Nachrichten zu sprechen und vielleicht danach ein Buch zu lesen und dann noch bei den Hausaufgaben zu helfen. Oder ob die Eltern vielleicht Schichtarbeit machen müssen, ob die Eltern die Sprache, in dem das Kind eben, also Deutsch, dann die Schulaufgaben machen muss, selber gar nicht sprechen und da auch entsprechend nicht unterstützen können. Und das sind dann so Faktoren, die dazu führen, dass die Kinder eben auch einfach nicht so ihre Talente und Fähigkeiten entfalten können. Zusätzlich kommen natürlich auch nochmal so Aspekte hinzu, du hast es gerade kurz genannt, dass die dann auch vielleicht so ein bisschen diskriminierende Faktoren sind, dass man dann auch vielleicht eher sagt so, das Kind aus der Familie mit Fluchtgeschichte, das ist wahrscheinlich auf dem Gymnasium nicht so gut aufgehoben, das schafft es eh nicht, schicken wir das mal lieber auf die Real- oder auf die Hauptschule. Und dann ist es eben in Deutschland auch so, dass es nur eine sehr geringe Aufwärtsmobilität gibt, also dass wenige SchülerInnen dann wieder auf eine höhere Schule, also zum Beispiel das Gymnasium, wechseln. Da gibt es auch Forschung, die auch zeigt, wie das dann Biases gibt, ob das Diktat jetzt von Max oder von Murat geschrieben ist, auch wenn das dann in der Studie exakt das Gleiche war und das wird aber unterschiedlich benotet. Das heißt, es gibt da viele Faktoren in unserem Bildungssystem, die einfach noch weiter befeuern, diese Ungerechtigkeit zwischen, für verschiedene SchülerInnen. Auch generell so überhaupt diese Unterscheidung, dass wir auf verschiedene Schultypen gehen nach der vierten Klasse. Das sind ja wirklich lebensentscheidende Aspekte, ob das Kind dann später auf die Uni gehen kann oder eben nicht. Und das wird in einem Alter von 10, 11 Jahren entschieden.
Ja. Also das ist ohnehin wahrscheinlich zum Punkt, wo man diskutieren müsste, ob man schon mit 10 so genau erkennt und weiß, wer jetzt vielleicht wirklich die Leute sind, die sinnvollerweise aufs Gymnasium gehen oder nicht, oder ob es einfach vielleicht ein paar gibt, die noch ein bisschen jung, ein bisschen verspielt sind, die aber auch wirklich Talente sind und erst sich nach hinten raus oder in späteren Jahren entwickeln. Aber ein Punkt, den ich auch noch aus einer eigenen Erfahrung erzählen möchte, ich kenne auch jemanden, Mädel, die hier aus der Ulmer Umgebung, die auch aus einem, wie soll ich mal sagen, Haushalt kommt, wo eben, also nicht so wohl situiert finanziell, die eine Empfehlung hatte, auf die Hauptschule zu gehen, die dann auf der Hauptschule erstmal so gut war, dass sie gleich auf die Realschule weitergeschickt wurde, dann auf der Realschule quasi abgeräumt hat. Und dann hat man sie aufs Gymnasium weitergeschickt und dann hat sie schließlich ein brillantes Abitur gemacht, studiert und ist heute auf dem Gebiet, ich glaube auch der Krebsforschung, studiert, arbeitet in Schweden, ein Ass, also wirklich kann was, forscht, ist geniale Forscherin. Und die hat man in jungen Jahren also auf die Hauptschule geschickt, weil man auch genau dieses nicht erkannt hat oder einfach auch sie aufgrund, wie sie mir mal gesagt hat, vermutlich der sozialen Herkunft einfach gemeint hat, naja, da schickt man sie halt hin. Und dann ist sie, aber wie gesagt, mit einfach Fleiß und Akribie so gut überall gewesen, dass sie sich dann auch durchgesetzt hat und dann letztendlich heute eine tolle Forschungsarbeit macht und alles gut ist. Aber sie hat mir das halt auch mal erzählt, wie schwierig sie es hatte. Und dass sie heute eigentlich gerne auch mal mit den Lehrern aus der damaligen Zeit ein Wort reden würde, am Motto, wie konntet ihr mich damals auf eine Hauptschule empfehlen, wenn eigentlich auch damals jemand erkannt haben müsste, dass es sich um jemand handelt, die halt super klug ist, schlau ist, schlau, klug und talentiert und eben völlig deplatziert auf einer Hauptschule war.
Ja, solche Geschichten, würde ich sagen, gibt es immer wieder und es kommt da ja auch ganz viel, auch nicht nur auf die kognitiven Fähigkeiten an, sondern hängt auch von so emotionalen Faktoren an, wie zum Beispiel den Selbstkonzept, wenn ich als Kind immer wieder gesagt bekomme, also jemand wie du, der schafft es dann eh nicht, der gehört irgendwie auf die Hauptschule, dann internalisiere ich das ja auch irgendwann. Irgendwann glaube ich das selber und verliere da vielleicht auch den Mut und sehe gar nicht mehr den Sinn, warum ich mich einbringen muss. Und gerade da ist es dann umso wichtiger, dass man externe Unterstützung bekommt. Und wenn man die vielleicht nicht aus der Familie bekommen kann, aus ganz verschiedenen Gründen, dann ist sozusagen das ein Moment, wo dann Organisationen wie eben Lernfair einschreiten und diese Rolle übernehmen. Und deshalb ist auch unser Kernangebot sozusagen, mit dem wir gestartet haben 2020, ist die sogenannte 1:1 Lernunterstützung. Mhm. Wir nennen das extra nicht Nachhilfe. Es geht natürlich ganz viel darum, dass den SchülerInnen dabei geholfen wird, sich auf Prüfungen vorzubereiten, zu lernen, die Hausaufgaben gemeinsam zu machen. Aber es soll auch darüber hinaus darum gehen, die SchülerInnen zu empowern und dass man eben als Lernhelferin dann da ist und dem Kind auch mal sagt, hey, du machst es super und ich glaube daran, dass du jetzt den Sprung in die nächste Stufe zum Beispiel schaffst oder das Kind vielleicht auch mal auf neue Ideen bringt, so gerade, du hast es angesprochen, Auslandsaufenthalte.
Ja.
Das ist natürlich was, was auch dann wieder finanziell bedingt wird,
genau.
Aber es gibt ganz viele Angebote, Stipendien etc., die man vielleicht gar nicht kennt, wenn man auch denkt, das ist ja eh nichts für mich.
Ja.
Und da setzen wir dann eben an.
Mhm, ja, und genau wie du sagst, Auslandsaufenthalte, Sprachförderung, was nicht so alles gibt, die Möglichkeiten heute sind ja riesig. Nur es ist eine Frage des Finanziellen. Ich meine, es gibt heute Menschen, die haben entsprechend den finanziellen Background, die schicken dann die Kinder auch mal ein Jahr nach USA oder nach Australien oder nach Taiwan, was ich schon alles so mitbekommen habe. Das kann sich natürlich jemand nur leisten, der ein bisschen den Background hat. Aber wenn es eben genau wie gesprochen aus so einem etwas weniger gut gestellten Haushalt oder aus einer Familie stammt, da geht das natürlich alles nicht. Dann fehlen natürlich solche Erfahrungen, das ist klar. Also von daher, Fairness zu schaffen, hier an der Stelle zu unterstützen, ist dann mit ein Anliegen.
Genau, das ist sozusagen unser ganz, ganz großes Anliegen. Und auch um gerade da so Horizonte ein bisschen zu eröffnen und neue Türen zu öffnen, haben wir zum Beispiel dann auch Angebote, die sich explizit in so unsere Fokuswochen um sowas wie Schule und dann richten und wo wir dann besprechen, wie kann man denn so einen Auslandsaufenthalt organisieren, wenn man vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen zu Hause hat. Da gibt es dann ja auch wieder andere Organisationen, wie zum Beispiel gerade für den Kontext Applicate, ein gemeinnütziger Verein, die Coachings sozusagen und Mentoring anbieten für SchülerInnen, die sich auf Stipendien bewerben möchten. Mhm. Denn auch da gibt es natürlich so einen Gap, dass es den SchülerInnen, die vielleicht eh schon gut sind und die auch Unterstützung von zu Hause bekommen, leichter fällt. In der Forschung nennt man das den sogenannten Matthäus-Effekt, benannt nach einem Zitat aus der Bibel. Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt, dass es ja oft so ist, dass gerade die SchülerInnen, die sowieso schon Nachhilfe bekommen und die besten Bücher und dann vielleicht da noch gefördert werden, dass die dann vielleicht auch noch das Stipendium bekommen, weil sie einfach eher wissen, wie schreibe ich denn so eine Bewerbung, sich besser verkaufen können und die anderen SchülerInnen, die es viel mehr bräuchten, dann leer ausgeht. Und da ist es halt eben wichtig, um diese Schere ein bisschen zu schließen, sich einzubringen.
Mal abgesehen, das darf man gar nicht so laut sagen, aber manchmal wird auch natürlich über Beziehungen, da kennt jetzt irgendwo jemand sehr gut situiert ist, jemand anderen auch gut situiert ist, vielleicht auch eine Firma hat oder Möglichkeiten und dann sagt, na ja, dann schicken wir mal den Sohn zu dem und dem. Also da haben natürlich Leute, die höher gestellt sind, sozial höheren Level sind, auch wieder mit Kontakten, Beziehungen, andere Möglichkeiten, ihren Kindern was zu ermöglichen, was jemand, der jetzt sagen wir, aus einer Familie mit weniger Einkommen irgendwo nicht so möglich ist, die gar nicht so, die nicht alle die großen Bosse der Firmen oder irgendwelche andere einflussreicher Persönlichkeiten, die den Connect haben. Ja.
Ja, absolut. Darf man schon so sagen. Es gibt ja auch die Kapitaltheorie von Bourdieu und da geht es auch unter anderem um das soziale Kapital, was natürlich, wo dann sowas auch da reinfällt wie Kontakte und das Netzwerk, was man vielleicht von zu Hause aus auch schon mitbekommt.
Mhm. Nebenbei, bevor wir schon wieder Musik spielen, die Zeit geht so schnell rum, wo kann man denn, während wir sprechen oder beziehungsweise dann, die Hörer Musik hören und vielleicht ein bisschen nebenbei ein Auge in den Computer oder aufs Handy werfen wollen, wo kann man denn zu euch was nachlesen? Wo ist bei euch, also Social Media oder auf der Website, wo findet man euch denn? Also sag einfach mal ganz kurz so Webadresse und ganz kurz einfach mal, ja, unter welchen Namen vielleicht Social Media findet man euch denn?
Mhm. Ja, wir haben ein fantastisches Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitsteam, die eine wunderschöne Webseite gestaltet haben. Mhm. Die findet man unter www.lern-fair.de. Und auch ansonsten sind wir auf den typischen Social Media Kanälen zu finden, bei LinkedIn, bei Instagram. Wir testen gerade auch bei TikTok so ein bisschen, versuchen wir uns reinzufuchsen. Und ja, da kann man gerne auch jetzt in den nächsten Minuten während der Musik mal vorbeischauen und dann kann ich nach der Pause auch gerne erzählen, wie man sich bei uns einbringen kann.
Free FM.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform, und heute geht es um das Thema Bildungsgerechtigkeit mit dem Verein Lernfair und ich bin hier, Katharina Bach.
Super. Ganz professionell schon. Ja, Kathi, dann lass uns einfach mal ein bisschen vielleicht erklären, für wen das Angebot gedacht ist. Also um was es grundsätzlich geht, um Bildungsfairness, um Gleichheit, um Chancen oder auch Chancen zu erhöhen für Menschen, die nicht ganz aus den optimalen Startbedingungen kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, also wer an der Stelle kann jetzt davon profitieren? Reden wir jetzt über den Grundschüler, der gerade in die Schule gekommen ist, ebenso wie vielleicht dem Gymnasiasten, also vielleicht den Studenten, der jetzt irgendwo gerade ein Studium beginnt. Also wer alles ist jetzt von dieser quasi in diese das Programm oder in der wie soll man sagen Zielgruppe oder wer eher nicht? Also ist jetzt zum Beispiel einer, der schon studiert hat und jetzt sagt, ach, ich möchte ein zweites Studium noch hinlegen, wahrscheinlich eher nicht, weil der ist schon längst irgendwo dann auch hat ja schon irgendwas erreicht. Also für wen, ab welches Alter, mit welchen Grundqualifikationen, welchen Voraussetzungen, denkt ihr denn, müsste man, ja, oder ist es angedacht, was muss man mitbringen? Also was ist so eure Zielgruppe?
Genau. Ja, genau, die Zielgruppe, an die sich unsere kostenlosen Angebote richten, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, dass alles, was wir anbieten, komplett, nicht nur digital, sondern auch komplett kostenfrei ist.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt auch noch.
Mhm. Genau, und das richtet sich eben erstmal an die Zielgruppe von SchülerInnen, die Lernrückstände haben, also Nachhilfe brauchen, aber sich diese nicht leisten können und die auch nicht von ihrer Familie bekommen können. Mhm. Und unabhängig vom Alter, unabhängig von der Schulform, das heißt von der Grundschülerin, erste Klasse, bis zum Gymnasiasten oder Gymnasiastin, am Ende der 13. können sich alle bei uns melden und anmelden, die eben zu dieser Zielgruppe gehören. Wir haben das mal ausgerechnet. In Deutschland gibt es tatsächlich um die 440.000 SchülerInnen, die Lernrückstände haben und sich keine Nachhilfe leisten können. Das heißt, das ist eine gigantische Summe. Und die konnten wir leider noch nicht alle erreichen, aber die fallen alle in unsere Zielgruppe. Und wir haben seit relativ kurzer Zeit unser Angebot auch noch ausgeweitet auf Auszubildende.
Oh ja, ja. Die Zahl, die du jetzt gerade genannt hast, ist das eine Zahl, die über die Jahre sich verändert hat, die schon vielleicht weniger geworden ist aufgrund von Programmen, die es gibt oder die sich noch irgendwo aufgrund von sozialen Diskrepanzen, Entwicklungen irgendwie vergrößert hat. Hast du da irgendwie einen Überblick, eine Einschätzung?
Also tatsächlich hat sich das durch die Pandemie natürlich nochmal verschärft, weil es da einfach viele Monate gab, wo gerade die SchülerInnen, die keine gute Unterstützung zu Hause bekommen können, dann auch nicht die Unterstützung in der Schule hatte. Das zeigt sich ja auch zum Beispiel, selbst wenn man sich Studien anguckt, dass nach den Sommerferien allein, und das sind nur 6 Wochen, diese Lernunterschiede deutlich größer sind. Und die Pandemie hat es entsprechend auch nochmal deutlich verschärft. Und es zeigt sich auch in den letzten PISA-Ergebnissen, dass die Zahl eher steigt anstatt sinkt.
Mhm, ja, und gerade, du hast angesprochen, die Idee stammt ja aus der Corona-Phase. In der Corona-Phase hat sowieso wahrscheinlich die Bildung insgesamt ja total gelitten. Also wenn ich sehe, dass die Schulen oder bedenke, dass die Schulen eine gewisse Zeit geschlossen wurden oder überhaupt nur Stoff in einer nicht kompletten, sagen wir, Umfang vermittelt werden konnte, hat es ja wahrscheinlich für die Leute, die dann jetzt Abitur in dieser Zeit gemacht haben oder in der Schule waren, auch schon einfach Nachteile im Sinne von, die haben gar nicht den Stoff und können mit anderen, die vielleicht schon 2-3 Jahre vorher abgeschlossen haben, gar nicht mithalten, wenn sie ins Studium kommen oder wenn man von der Grundschule in Bezug auf weiterführendes Gymnasium, weiterführende Schule denken. Also, dass die einfach aufgrund dessen schon total irgendwo Probleme haben oder Nachteile haben.
Ja, das ist ja was viel diskutiert wird, auch die sogenannten Corona-Jahrgänge, inwiefern denen jetzt was fehlt, auch nicht nur inhaltliches Wissen, sondern die haben ja auch viele Erfahrungen dann nicht machen können. Wo wir mit Lernfair eben mit unseren Angeboten ansetzen, ist ja genau das, dass die SchülerInnen, denen vielleicht was fehlt, die deshalb auch Probleme haben und irgendwie Grundlagen verpasst haben oder weil sie dann während der Pandemie nicht die technischen Endgeräte hatten, um vielleicht digitalen Unterricht mitzuverfolgen, dass wir die durch diese 1:1 Lernunterstützung begleiten. Und wir haben auch andere Angebote. Also wir haben zum Beispiel auch spezifische Kurse, die sich dann an Jahrgangsstufen richten und auch fokussieren auf bestimmte Fächer oder Themen, sodass man da dann auch am Ball bleiben kann. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, Mathe 9. Klasse, da fehlt mir einfach was, dann kann ich bei Lernfair diesen Kurs auch eben kostenlos belegen. Wir haben auch eine digitale Hausaufgabenhilfe. Das heißt, jeden Nachmittag kann man sich für eine Stunde einfach einloggen. Da ist auch eben ganz geringe Hürden. Und wenn ich eine Frage habe, wo ich einfach nicht weiterkomme, dann werde ich mit jemand Ehrenamtlichen in einem Breakout-Room zusammengepackt und kann das da ausklamüsern und habe da auch gleich dann trotzdem nicht diese Verpflichtung, ich muss jetzt meinen Kurs jede Woche oder so machen, was ja auch manchmal schwierig ist für SchülerInnen.
Mhm. Und wie technisch funktioniert es dann? Man schaltet sich über eine App dann irgendwie online, man bekommt irgendwie sein Gegenüber dann zu Gesichte, man shared irgendwo dann einen Desktop oder irgendwas, oder wenn ich jetzt Arbeitsunterlagen, sag mal die Mathe-Klausur, die in irgendeiner Form halt als Papier ausgegeben wurde, oder das Übungs-, das Sheet, das Blatt, um das dann zum Beispiel zu zeigen, um dann gegebenenfalls gemeinsam irgendwie drüber zu gucken.
Genau, da arbeiten wir eben über unsere Plattform oder auch die Web-App und mit einer Videokonferenzmöglichkeit. Das heißt, die SchülerInnen können sich über das Endgerät, was sie haben, viele SchülerInnen haben tatsächlich selber keinen Laptop oder Tablet, sondern schalten sich dann auch per Smartphone hinzu. Mhm. Das gehört eben auch zur Lebensrealität unserer Zielgruppe dazu. Und dann kann man da ganz viel diese Möglichkeiten nutzen, die die Technik heute bietet. Also das ist auch etwas, wo die Pandemie natürlich auch wieder einen großen Fortschritt hingebracht hat, dass wir heute wissen, wie kann ich digitale Tools nutzen. Und was vielleicht auch wichtig ist zu betonen, wir von Lernfair unterstützen da auch alle unsere Ehrenamtlichen. Mhm. Weil unsere Ehrenamtlichen sind jetzt nicht unbedingt ausgebildete Lehrkräfte, sondern müssen da auch selber was lernen. Und wir bieten da ganz viel, sowohl individuelle Beratung, wenn jemand Fragen hat. Wir haben ein Team aus auch fantastischen PädagogInnen und Lehrkräften und pensionierten Lehrkräften, die ganz viel Unterstützung geben. Wir bieten aber auch selber Unterlagen an, die man sich runterladen kann, oder haben da Kooperationen mit anderen Organisationen, die für jede Jahrgangsstufe, für jedes Fach, für jedes Thema auch qualitativ hochwertige Sachen anbieten. Und das können dann wiederum die LernhelferInnen zum Beispiel auch über den Chat in unserer Web-App teilen mit den SchülerInnen. Und dann kann man das digitale Whiteboard beispielsweise nutzen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich kann auch nur allen sagen, die vielleicht so ein bisschen dran zweifeln, ob digitale Nachhilfe denn so gut ist wie die Nachhilfe in Persona, dass das wirklich, wirklich gut funktioniert. Das wird uns auch sowohl von den HelferInnen als auch von den SchülerInnen immer wieder zurückgemeldet. Mhm. Und es ist natürlich schön, dass wir viel besser matchen können, dass wir Angebot und Nachfrage jetzt nicht nur auf eine Stadt fokussiert haben, sondern dann kann vielleicht der Schüler aus Ulm betreut werden von der Lernhelferin aus Brandenburg, die jetzt exakt für das Thema, was der Schüler braucht, die Antworten parat hat. Und das ist natürlich optimal.
Mhm. Lass uns mal technisch oder einfach praktisch jetzt überlegen. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt also der Neuntklässler, der gerade Kurvendimension ist noch nicht, aber Normalparabeln in Mathe hat und das noch nicht ganz versteht. Mhm. Und jetzt im Prinzip Nachhilfe braucht, weil er zum Beispiel die Hausaufgaben nicht lösen kann und irgendwo mit dieser einfach mit dieser Thematik noch nicht ganz klarkommt. Wie geht er vor? Wie macht er geltend, ich brauche Unterstützung, ich kann die Hausaufgaben nicht lösen oder habe ein Problem, ich kriege das mit der Kurve nicht verstanden oder einfach mit der Mathematik. Wie findet jetzt der den richtigen Partner oder also Lernpartner oder die richtige Unterstützung und das auch möglichst zeitnah, weil morgen muss ich die Hausaufgabe abgeben und die Prüfung nächste Woche schreiben?
Ja, genau. Also wenn ich jetzt morgen die Hausaufgabe abgeben müsste, dann ist wahrscheinlich das Beste, bei unserer digitalen Hausaufgabenhilfe sich anzumelden. Wenn ich aber ein Lernpaar haben möchte und auch langfristiger da Hilfe bekommen möchte, dann registriere ich mich als SchülerIn auf unserer Seite, auch www.lern-fair.de. Und wir haben das so gestaltet, dass es natürlich auch möglichst geringe Hürden hat. Das heißt, wir fragen den Namen ab, wir fragen ab das Bundesland, die E-Mail-Adresse, die Schulart. Und das ist sozusagen dann erstmal für die SchülerInnen der erste Schritt. Das heißt, diese Registrierung, das dauert wirklich keine 5 Minuten. Und dann wird sich jemand aus dem Lernfair-Support-Team an den Neuntklässler zum Beispiel wenden und ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Mhm. Das ist wichtig für uns, damit wir auch einmal, da können auch die Eltern dazukommen oder die SchülerInnen alleine, es kommt auch ein bisschen immer aufs Alter an, wieder einmal das Kind oder den Jugendlichen kennenlernen können. Und wir haben ja eben diese spezifische Zielgruppe und wir testen das jetzt nicht, indem man, wie vielleicht das bei anderen auch offiziellen Angeboten ist, dass man jetzt irgendwelche Gehaltsnachweise hochladen muss oder so. Das ist für uns eine Barriere, die wir niemandem aufbürden möchten. Aber wir fragen so ein bisschen einfach, um kennenzulernen, zum Beispiel nach den Hobbys vom Kind oder wo vielleicht der letzte Urlaub gemacht wurde. Da haben wir ein standardisiertes so ein Gesprächsprotokoll. Und da wird dann auch nochmal gefragt, in welchem Fach denn der Schüler oder die Schülerin Unterstützung braucht. Und wenn das dann alles geklärt ist, dann sozusagen kommt dieses Kind in den Matching-Pool rein. Mhm. Da haben wir auch einen ganz ausgefuchsten Algorithmus, der ist auch Open Source verfügbar. Das heißt, den könnten auch andere Organisationen, die was Ähnliches anbieten möchten, nutzen. Und dann wird geschaut, okay, wer von der ehrenamtlichen Seite hat denn jetzt vielleicht angegeben, ich kann jemanden in der 9. Klasse in Mathematik Lernunterstützung geben. Und dann, it's a match. Und dann werden quasi beide informiert und werden dann auch so ein bisschen in die freie Gestaltung ihrer Lernunterstützung entlassen. Das heißt, wir geben immer so ein bisschen die Guidelines, dass wir sagen, es hilft oft, sich einmal pro Woche zu treffen, ungefähr 60 Minuten. Auch um da die Erwartung klar zu machen, dass man ungefähr schon auch einplanen sollte, dass man um die 3 Monate miteinander lernt. Und dann sind sie aber ganz, ganz frei in der Gestaltungsweise. Und wir wissen, dass es Lernpaare gibt, die über 3 Jahre schon miteinander lernen. Und manche treffen sich auch 2 Stunden die Woche und manche vielleicht dann nur alle 2 Wochen. Auch so ein bisschen abhängig von dem, was die SchülerInnen brauchen und was die Ehrenamtlichen anbieten können.
Das heißt, das ist dann zwischen dem Lernpaar individuell quasi organisierbar, wann und in welcher Ausdauer und in welcher Form das dann stattfindet. Dass, wenn man da eine Vermittlung getätigt hat, dann können die 2 sagen, okay, heute Abend um 17 Uhr, Zeit für 2 Stunden und wir machen das und das. Da sagt jetzt niemand, nö, anders, es muss jetzt genau 1 Stunde oder 2 Stunden darf es maximal sein oder so. Das ist alles nicht in einem strengen Rahmen, sondern so flexibel, dass es im Prinzip mehr um die Sache geht und der Schüler halt im Endeffekt den Nutzen zieht.
Ganz genau. Diese zum Beispiel Terminvereinbarung kann man eben auch über unsere Plattform direkt machen. Und wir als Lernfair, ehrenamtliche MitarbeiterInnen hinter den Kulissen sind quasi eher nur da, wenn es dann irgendwelche Probleme mal gibt, irgendwelche Fragen aufkommen. Wir bieten auch regelmäßige Reflexionsgespräche an. Das heißt, wir gehen dann auch auf die Ehrenamtlichen zu und sagen so, hey, hast du Lust, dich mal mit jemandem von uns auszutauschen? Das ist natürlich auch für uns sehr hilfreich, weil wir einfach ein paar Eindrücke bekommen und dann vielleicht auch unsere Angebote noch besser auf Bedürfnisse anpassen können. Und aber ansonsten sind da unsere Lernpaare ganz frei.
Free FM. Das ist die Plattform heute Nachmittag mit Katharina Kathi Bach und dem Thema Lernfair bzw. dem Verein. Und wir haben schon gesagt, das ist ein Verein, der wesentlich auf Ehrenamtsbasis dann basiert. Und du hast es vorgesagt, Kathi, wie viele insgesamt Menschen sind denn jetzt quasi im Pool, die jetzt irgendwann mal sich registriert haben und quasi dann eine Qualifikation angeboten haben, um dann eben, wenn Bedarf ist, dann einen Schüler oder einen Lernenden oder einen hilfsbedürftigen jungen Menschen irgendwie zu unterrichten oder ihm weiterzuhelfen. Wie viele Menschen sind jetzt da insgesamt?
Also insgesamt haben wir über 17.000 dieser Lernpaare schon verbunden. Wie viele Personen jetzt da gerade aktiv noch sind, ist zum Teil schwierig zu sagen, weil wir eben auch am Anfang ja so mit dieser ganz Basislösung angefangen haben und unsere tolle Plattform jetzt erst seit einiger Zeit haben. Das heißt, wir können das immer nicht ganz nachvollziehen, aber wir haben auf jeden Fall kontinuierlich einen Bedarf an weiteren Ehrenamtlichen. Ich habe ja gerade diese große Zahl mit 440.000 SchülerInnen genannt und von daher freuen wir uns riesig über jede Person, auch vielleicht von den HörerInnen, die sich bei uns anmelden.
Du sprichst natürlich auch an, um das ein bisschen auch einfach vielleicht dem einen oder anderen schmackhaft zu machen. Aber nochmal die Frage, also ihr habt denn jetzt irgendwo wahrscheinlich eine Datenbank oder irgendwas, also allein diese Vermittlung. Mhm. Diese 17.000 Vermittlungen müssen ja irgendwo mal, also zustande gekommen sein im Sinne, dass es einen Pool gibt, hier sind die Hilfesuchenden, hier sind die an der Stelle Hilfeanbietenden und dass das dann matcht und dass das dann irgendwie, was weiß ich, über eine Datenbank, über einen Algorithmus ermittelt wird. Also ich vermute mal, jeder, der sich dann anmeldet für entweder ich suche und ich biete Hilfe, dass der dann eben nach dem Interview irgendwo in eine Datenbank eingefügt wird und dann Karte oder Personalnummer oder Personal einfach in so ein Datensatz technisch gesprochen bekommt und darauf dann eben passieren kann dann wahrscheinlich irgendein System eine Zuordnung treffen und sagen, hallo, da gibt es jemanden in Berlin, der ist besonders gut in Mathe, der kann besonders gut 9. Klasse Mathematik oder kann in der 11. Klasse die Kurvendiskussion oder ist Spezialist in Fremdsprachen, der kann besonders gut Französisch, irgendwie so.
Genau, das ist also, wie dieser Matching-Algorithmus tatsächlich funktioniert, das ist auch für mich als, wie gesagt, Nicht-Tech-Expertin ein bisschen eine Blackbox, aber er funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben da ein ganz tolles Tech-Team, die dahinter stecken und wichtig dafür ist eben, dass wir genau diese Informationen, die wir bei den SchülerInnen abfragen, die ich gerade vorgestellt hatte, das auch bei den Ehrenamtlichen abfragen. Das heißt, da fragen wir auch, für welche Klassenstufe kannst du unterrichten und welche Fächer. Dann haben wir eigentlich genau das gleiche Prozedere. Also auch die Ehrenamtlichen führen dann ein Interview, wo wir sie kennenlernen, wo wir auch gucken, irgendwie von unserem Eindruck. Wir prüfen da jetzt natürlich keine Qualifikation, weil wir ein ehrenamtlicher gemeinnütziger Verein sind und darum geht's auch nicht. Aber gerade im Sinne des Kinderschutzes, das ist uns natürlich sehr, sehr wichtig, ja, dass wir da auch die Identität feststellen. Die Personen müssen auch ein polizeiliches Führungszeugnis bei uns hochladen. Und genau, dann kann sozusagen dieser Matching-Algorithmus starten und dann geht's los.
Kann man nachher auch ein Feedback geben? Also jetzt nehmen wir mal an, es gibt jetzt einen Lehrer, der besonders gut ist oder einen, der es halt nicht irgendwie kann. Ich meine, ich erinnere mich auch, hier im Kepler-Gymnasium in Ulm gab es auch den einen oder anderen Mathelehrer, der nicht so gut in der Vermittlung von irgendwelchen Themen war. Und das wusste man dann auch schon. Und das war über die Jahrgangsklassen hinweg bekannt. Da der, Ojemine und irgendwas. Ich will sagen, es gibt ja Leute, die können es besser und die anderen weniger. Und das muss man ja irgendwie vielleicht auch rückmelden, spiegeln können, dass man sagt, ah nee, ist vielleicht ein anderer, der das vielleicht auch leisten kann, dann der Bessere. Und der kann dafür, was weiß ich, dann besser, nicht Mathematik, sondern was weiß ich, darstellende Geometrie oder irgend sowas vermitteln. Also sprich, können dann die, denen geholfen wurden, da auch so ein bisschen qualifiziertes Feedback geben, dass man weiß, war gut oder ist nicht gut, fühlt sich noch konfuser als vorher.
Ja, wir machen tatsächlich regelmäßige Evaluationen, wo die SchülerInnen dann auch sowohl auf verschiedenen so Multiple-Choice-Items angeben können, als auch im Freitextformat. Die Rückmeldungen da sind tatsächlich sehr, sehr positiv. Also ich glaube, 97% unserer SchülerInnen würden Lernfair weiterempfehlen und haben auch das Gefühl, dass sich ihre Leistung dadurch verbessert hat. Ich habe selber auch gerade eine Studie mit Lernfair durchgeführt, wo sich auch gerade auch in den qualitativen Antworten gezeigt hat, dass die Schülerinnen einfach sehr, sehr dankbar sind. Und über diese offiziellen Befragungen hinaus haben wir natürlich auch unser Support und die sogenannte Sorgeneule, weil die Eule unser Logo ist. Und da kommen auch immer wieder Rückmeldungen sowohl von SchülerInnen als auch von Eltern, die sagen, hey, ohne Lernfair, ohne jetzt Lernhelferin XY, hätte mein Kind die Klasse nicht geschafft.
Aha.
Und das ist natürlich wahnsinnig schön.
Ja, das ist natürlich eine tolle Rückmeldung. Ja, also wenn man ein Kind vor der Versetzung, Nicht-Versetzung bewahrt hat, ja. Mal so, wir haben noch etwa 5 Minuten. Kathi, wohin darf sich das Ganze noch nach eurer Vorstellung weiterentwickeln, größer werden oder noch technologisch irgendwie? Gibt es noch irgendwie Ziele, Ideen oder erstmal Ideen und Ziele, die ihr habt, dass ihr euch in 5 Jahren irgendwo, was weiß ich, zu noch irgendwas weiterem, anderem irgendwie weiterentwickeln wollt? Gibt es da irgendwie Visionen? Ich meine, was ich höre ist ja, es läuft, es funktioniert. Die ersten 5 Jahre sind eine Success-Story.
Genau, das kann man auf jeden Fall so sagen. Sind wir auch sehr stolz und glücklich drüber, dass wir da in diesem Jahr jetzt auch besonders nochmal zurückblicken können, was wir eigentlich geschafft haben als Team in den letzten 5 Jahren. Wir haben ganz viele Ideen für die Zukunft, gerade auch wenn man sich jetzt künstliche Intelligenz anschaut, dann überlegen wir da natürlich, wie kann man das vielleicht auch einbauen, wie kann man damit unsere HelferInnen unterstützen oder vielleicht auch die SchülerInnen, die noch warten auf Lernunterstützungsplätze, schon mit abholen und versorgen. Unser Ziel ist die Bildungsgerechtigkeit und das ist natürlich ein riesiges Ziel. Und wir werden weitermachen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und mit hoffentlich noch mehr Energie, noch mehr personellen Ressourcen, noch mehr finanziellen Möglichkeiten, um eben diese 440.000 SchülerInnen, soweit es geht, unterstützen zu können. Und dafür brauchen wir natürlich sowohl Förderungen von Stiftungen, von Unternehmen, FörderpartnerInnen, als aber auch von Ehrenamtlichen. Und da kann sich wirklich jeder und jeder Einzelne einbringen. Wir sagen immer, unser Ehrenamt ist so toll, weil wir mit einer Stunde von zu Hause aus oder aus dem Urlaub, überall kann man das machen. Du klappst das Laptop auf und kannst einem Kind Bildungschancen ermöglichen.
Ja, ja. Gibt es jetzt irgendwo spezifisch oder bestimmte Fächer, wo ihr noch größeren Bedarf habt, dass ihr sagt, naja, es mangelt noch an Spanischlehrern oder an, was weiß ich, an Menschen, die gut Chemie erklären können, irgend sowas? Oder ist alles gleichmäßig gut besetzt? Oder, also sprich, wen braucht ihr, wen müssen wir vielleicht jetzt über auch übers Radio ermuntern, motivieren, noch auch unterstützend, sich bei dir, bei euch zu melden?
Ja, Angebot, Nachfrage, es kommt immer in Wellen, von daher kann ich das gerade gar nicht spezifisch sagen. Ich kann nur sagen, wir freuen uns wirklich über jeden und jede, der die sich bei uns anmeldet, ob Studierende, ob RentnerInnen, ob mitten im Berufsleben, aber so ein kleines einstündiges Ehrenamt passt doch noch rein. Die Registrierung ist ganz einfach und wir finden auf jeden Fall das Richtige für euch.
Mhm, ja, und jetzt, wenn ein Schüler, ich meine, es gibt ja Schüler, die brauchen vielleicht viel und die anderen brauchen vielleicht weniger. Also sagen wir jetzt ganz arg viel beansprucht, ein anderer weniger. Ich meine, im Sinne von Gerechtigkeit muss man jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen schauen, dass jetzt nicht einer quasi eine Lehrkraft dann total immer irgendwo in Anspruch nimmt und die Lehrkraft aber vielleicht auch noch andere Schüler oder andere Leute versorgen soll. Ist das ein Problem? Also sprich, dass jemand irgendwo an allen Fächern überall Schwierigkeiten hat, ein anderer nur einmal, die vielleicht kurz zu einer Aufgabe, zu einem bestimmten Thema Frage.
Das ist gar kein Problem. Also da können die Lernpaare das eben auch untereinander klären. Wir haben auch die Möglichkeit für doppelte Matches. Das heißt, wenn ich als Schülerin vielleicht in Mathe und Englisch Unterstützung brauche, dann kann ich auch zwei Lehrkräfte anfragen.
Okay. Und dann gibt es ja manchmal Klassen, die haben ein Problem, dass ihre Lehrer einfach gar nicht gut sind. Könnte jetzt theoretisch auch eine Schulklasse mal sich als solches quasi hinzuschalten und sagen, lasst uns mal gemeinsam irgendwo, weil der Lehrer kriegt's nicht gebacken, irgendwo hier eine Stunde Physik-Nachhilfe bekommen. Also dass nicht nur einer, sondern eine ganze Gruppe dabei wäre. So eine ganze Gruppe oder Klasse oder so eine Lerngruppe.
Wir haben ja Angebote, Kurse, aber wir richten uns ja explizit an bildungsbenachteiligte SchülerInnen und nicht an jetzt gesamte Klassen.
Okay, gut, also das ist so nicht das Ziel. Schön, und also Website haben wir schon mal gesagt. Wir sagen es trotzdem nochmal. Wir haben noch eine knappe Minute. Für alle, die noch nicht das zu Papier irgendwie sich notiert haben, gebracht haben und noch nicht geschaut haben, wir sagen nochmal ganz kurz die Adresse.
www.lern-fair.de. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen über unsere Geschichte, über unsere aktuellen Gesuche auch im ehrenamtlichen Bereich euch registrieren.
Ja, Kathi, guck auf die Uhr, 16:59, 22 Sekunden. Das bedeutet, wir sind mit der Plattform auch schon wieder durch. Und ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist und wir eine Stunde über Lernfair gesprochen haben, wir viel Neues dazu erfahren haben. Ich kannte das Projekt vorher nicht und war auf jeden Fall sehr interessant, spannend. Dann wünsche ich euch viel Erfolg.
Ja, vielen, vielen Dank, dass die Plattform Lernfair eine Plattform geboten hat und dem Thema Bildungsgerechtigkeit.
Genau. Dann sagen wir gemeinsam Tschüss und Plattform dann ja wieder an dieser Stelle zu gegebener Zeit.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.